dann schon relativ hoch.
Ja, und ich glaube, die Ska-Band hat sich in etwa auch so angehört wie du gerade.
Klinge ich scheiße, oder was?
Ich würde sagen Lo-Fi-Aesthetics.
Aber so? ist okay.
Ich habe so ein iPhone.
Ah, jetzt wird es besser. Ja.
Ich glaube, ich muss das einfach so hier an den Mund halten, wie so ein Lauch einfach.
Genau.
18 Spiele, 6 Kategorien, 3 Männer, 1 Sieger. Das ist die Last Game Standing Super League.
Dann irgendwann ist es halt fertig und geil oder wird es immer schlechter, eins von beiden?
Ja, Mann, also ich habe damals auf jeden Fall sehr viel Zeit auch damit verbracht, einfach nur meine Wohnung einzurichten.
2.
Okay, Moment, 2.
3.
Ja, scheiße. Ja, okay.
Okay, dem Einspruch
wurde nicht
Damit ist dieses Spiel zugelassen. Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz speziellen Ausgabe der LGS Super League. Ich bin Christian Schiffer und als Co-Host hier mit in diesem Twitter-Spaces ist der Daniel alias Sofakissen. Hallo Daniel.
Hallo Christian.
Und der Christian Alt, der sein Mikro noch aus hat. Hallo Christian.
Nein, ich bin einfach schlau und mute mich, wenn ich nicht spreche. So ja. Wie man das halt so macht. Bei euch eher nicht so.
Die LGS Super League ist, das kennen wahrscheinlich einige, die vielleicht unseren Podcast schon kennen, ist ein Format, das wir regelmäßig machen, wo wir uns ein Spielejahr aussuchen und dann zu verschiedenen Kategorien, die wir euch gleich vorstellen werden, das beste Spiel suchen. Und am Ende hat jeder dann quasi ein Set zusammen und die Community bei uns stimmt dann darüber ab, wer das beste Set hat. Und der Gewinner, wie beim Fußball, kriegt dann 3 Punkte, der zweite kriegt 1, der dritte 0. Und so tut sich dann eine Tabelle zusammensetzen. Was wir heute machen, ist das erste Mal, dass wir es live machen und wir führen eine fundamentale Änderung in diesem großartigen Format ein, nämlich, dass ihr, die jetzt hier zuhören, nicht mehr dazu verurteilt seid, nur zuzuhören, sondern wir treten jetzt hier nicht nur zu dritt gegeneinander an, sondern die Community tut auch ein Deck zusammensuchen. Das heißt, wir stellen die Kategorien vor, wir losen aus, wer drankommt und dann wird es einen Platz geben für die Community und dann darf eine Person aus dem Publikum die Community vertreten und dann ein Spiel für diese Kategorie vorschlagen. Falls man das jetzt nicht verstanden hat, ich glaube, wir müssen das einfach jetzt in der Praxis ein bisschen ausprobieren. Dazu ist dieser Versuch heute auch da und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Daniel, stell uns doch bitte die Kategorien für den heutigen Abend vor.
Ja, für diesen besonderen Anlass dieser ersten Live-Folge haben wir optimiert an den Kategorien, die früher so langweilige Sachen waren wie bestes Actionspiel oder bestes Sportspiel. Wir haben alle Themen- und Kategorienvorschläge aus der LGS-Community genommen, in einen Zufallsgenerator geworfen und raus kamen diese 5 Kategorien. Und zwar das beste Spiel mit einer 7/10 Bewertung auf Metacritic.
Das müssen wir, glaube ich, ein bisschen präzisieren. Also wir suchen wirklich Spiele, die zwischen 70 und 80 im Metascore haben.
70 und 79, oder?
Ja, stimmt. 70 und 79, ja. Inklusive 79. Na, 80 ist nicht erlaubt.
Genau. Spiele, die so haarscharf um diesen Bereich gelandet sind in den Wertungen, wo es von der gelben zur grünen Metascore geht.
Also suchen geile Spiele, die damals aber als nur fast richtig geil eingestuft worden sind.
So wie jetzt Far Cry 6 zum Beispiel. Genau, nächste Kategorie, ein Podcast-Spiel. Ein Podcast-Spiel ist ein Konzept, das habe ich zuerst von dir gehört, Christian. Vielleicht willst du kurz das Konzept des Podcast-Spiels erklären. Was macht ein gutes Podcast-Spiel aus? Podcast-Spiel
ist ganz einfach. Das ist ein Spiel, zu dem man sehr gut Podcasts hören kann. Es gibt ja einfach Computerspiele, da geht das sehr schwer. Also ich finde sowas wie The Witcher zum Beispiel, weil man da permanent unterbrochen wird, weil da gelabert wird und man wieder irgendwie checken muss, keine Ahnung, welcher Fluch war jetzt wo und was muss man da jetzt machen. Ein Podcast-Spiel ist oft synonym, wird es verwendet mit einem dummen, aber trotzdem sehr guten Spiel. Das heißt, ein Spiel, das unsere Aufmerksamkeit nicht allzu sehr ablenkt, sondern sie zentriert auf das Spiel, uns in so eine Art Flow-Zustand versetzt und wir nebenbei ganz hervorragend Podcasts hören können. Das ist für mich ein gutes Podcast-Spiel. Und ich kann sagen, 2009 war ein hervorragendes Jahr für Podcast-Spiele. Wirklich ein ganz hervorragendes Jahr für Podcast-Spiele.
Das ist, ich glaube, das hängt mit der nächsten Kategorie zusammen, weil die nächste Kategorie ist eine, die quasi wie fürs Jahr 2009 geschaffen ist, weil dieses ganze Genre da erst so richtig erfunden wurde. Dritte Kategorie ist nämlich ein Mobile Game müssen wir ziehen. Und Mobile Games sind ja ganz oft, finde ich, würde ich jetzt mal die Theorie aufstellen, sehr gute Podcast-Spiele, weil man eh schon irgendwie mit Kopfhörern am Handy vielleicht hängt und dann kannst du halt im Hintergrund noch deine Podcast-App laufen lassen und im Vordergrund irgendwie Desert Golf halt spielen.
Ja. Nächste Kategorie.
Ja. Nächste Kategorie ist das Guilty Pleasure. Eine Kategorie, die so wahnsinnig unklar definiert ist. Das ist vielleicht genau das, was wir brauchen hier. Genau. So, das sagt einem vielleicht was aus, wie klar definiert die Sachen sind, die wir hier diskutieren. Ich würde sagen, das diskutieren wir einfach aus, wenn die Kategorie an der Reihe ist, was ein Guilty Pleasure ist. Solange lassen wir es einfach bei diesem bei diesem Popkulturkonzept, da kann sich jeder selber was drunter vorstellen. Und die fünfte und letzte Kategorie, ein Horrorspiel. Da hat es doch noch ein klassisches Genre reingeschafft. Man könnte behaupten, 2009 nicht so gutes Jahr für Horrorspiele, aber vielleicht seht ihr das anders.
Gut, dann würde ich jetzt sagen, wir legen los. Und zwar jetzt erstmal mit der Reihenfolge, wer darf zuerst ein Spiel picken? Daniel, Christian, ich oder die Community? Du hast irgendwo einen Zufallsgenerator, schmeiß den mal an.
Ich habe wieder random.org, die wichtigste Seite, ohne die dieser Podcast nicht funktionieren würde. Und rausgekommen ist Anfang auf Christian Alt, gefolgt von. Was denn ist? Also, ja, gut. Gefolgt von Christian Schiffer, gefolgt von jemandem aus der Community. Und ich dann als Letzter. Und wer jetzt das zum ersten Mal vielleicht hört und denkt, das ist ja total unfair, wir machen das so, dass wir immer abwechselnd diese Reihenfolge ändern. Das heißt, nach der ersten Runde, wenn in dieser Reihenfolge Alt, Schiffer, Community, ich gezogen wurde, geht's rückwärts wieder zurück. Genau, das heißt, der Erste und der Letzte sind immer jeweils zweimal hintereinander dran. Und ob das nützt oder nicht, das sehen wir gleich. Weil Christian, du hast geflucht über den ersten Platz. Das ist doch eigentlich Gold. Du kannst direkt dein Lieblings
ja, es kommt doch auf an, welche Kategorie jetzt kommt.
Ja, du musst ja.
In einigen Kategorien, sage ich, deutlich blanker als bei anderen. Also richtig, richtig blank.
So. Und du aber bist bei besten 7 von 10 Spiel bist du blank, oder was?
Nee, ist das die Reihenfolge schon?
Besten ja, das ist die Reihenfolge. Ja. Okay. Oh ja, das war die Reihenfolge, genau. Also wir fangen an mit dem besten 7 von 10 Spiel und Christian.
Nee, da habe ich tatsächlich was.
Ja.
Und zwar könnt ihr jetzt alle parallel mitgoogeln, das ist ja auch das Geile. Das Saboteur. Kennt ihr das?
Das was?
Das Saboteur. Der Saboteur.
Ah doch, daran erinnere ich mich. Das war das nicht dieses Spiel, was so in Frankreich, von Nazi besetzten Frankreich gespielt hat und man war so ein Teil der Resistance?
Genau, du bist so ein Teil der Resistance, ist so eine Mischung aus GTA, man fährt aber auch viel, ist ein bisschen wie Driver, da muss man aber auch irgendwie viel schleichen. Man hat die Aufgabe, das besetzte, von Nazis besetzte Paris wieder zu befreien. Und das Coole an diesem Spiel ist, das ist die ganze Zeit schwarz-weiß, also klassische Film-Noir-Ästhetik. Aber wenn man dann eben Missionen erfolgreich absolviert, wird Paris nach und nach befreit und Farbe kommt in das Spiel zurück. Also ein total schöner ästhetischer Touch. Ich fand damals, war das ein Spiel, das kam raus und dann dachte man so, ja geil, also irgendwie cool. Und dann ist das halt so auf die Nase gefallen.
Wahnsinn.
Also so wirklich, wirklich gefloppt. Das kam von Pandemic Studios. Was haben die denn sonst noch gemacht? Jetzt muss ich schauen. Die haben vorher Star Wars Battlefront gemacht. Battlefront 2, also zwei ganz, ganz fantastische Spiele. Und The Saboteur war das letzte Spiel, was sie gemacht haben. Und dann wurden sie geschlossen. Also so einen Flop hinzulegen, ist auch echt tragisch. Dabei finde ich, hätte das Spiel irgendwie mehr Aufmerksamkeit verdient. Weil damals ging das ja auch schon los. Wir reden ja über ein Jahr hier in dieser Runde. Das ging damals schon los, dass diese Franchisierung angefangen hat. Also man hat irgendwie bei dem Sprung von der PS2 auf die PS3-Generation gemerkt, okay, Spieleentwicklung wird teurer, lass mal irgendwie runterschrauben, wie viel Invest wir hier reingeben, kreativer Art. Also man hat versucht, die sicheren Nummern zu finden. Und so ein Spiel wie The Saboteur ist eben keine sichere Nummer. Das ist wirklich ein Experiment. Und leider ist man dann voll auf die Nase geflogen. Und ich finde, so die 2009 läutet so ein bisschen schön die Zeit an, in der wir heute leben, wo wir eigentlich nur von einem Franchise zum nächsten bespaßt werden.
Woran glaubst du, hat es denn gelegen, dass das so gefloppt ist?
Ja, die Mechanik war nicht so geil. Das war nicht so ein gutes Spiel, ja. Also das hat nicht so wirklich funktioniert. Das hat dann richtig geknirscht. Weißt du, unser Freund Jörg Löbe von 4Players, Ruhe in Frieden, by the way, gibt irgendwie eine 64 oder so. Also es ist wirklich eine 61. Hat aber einen Metascore, je nachdem, wo du schaust. Also zum Beispiel die PS3-Version hat einen von 72. Und es ist einfach kein rundes Spiel gewesen. Ja.
Also Petra Schmitz, um mal noch eine andere hier Fachkollegin zu nennen, hat eine 85 gegeben in der GameStar und gesagt, gelungener GTA-Klon mit spannender Handlung. Und Das ist ja also...
Ja, also Petra kommt man dann halt, damit, ne? Glaube ich, mal vertrauen, ja.
Ja, ich glaube, das kaufe ich mir nachher auf Steam.
Stimmt. Ich glaube, das gibt es nur auf Origin.
Ja, das ist ein solider Pick, mit dem ich nicht gerechnet hätte. Ja, Christian, bei dir habe ich eine Ahnung, was kommt.
Ja, also reden wir nochmal kurz über den Pick, weil ich finde auch, es ist ein sehr solider Pick. Ist mir auch aufgefallen, als ich recherchiert habe bei so 7 von 10 Spielen. Und es war so ein Spiel... Das ist so richtig in Vergessenheit geraten. Aber wenn man so dran denkt, dann hatte das schon was Besonderes. Also ich hatte dann schon Bilder vor Augen und ich kann mir vorstellen, dass dieses Spiel, wenn es ein bisschen gepolischter gewesen wäre, dann wäre das schon ganz gut gegangen, glaube ich. Ja.
Christian, nicht drum herum.
Was glaubst du denn, Daniel, werde ich
zitieren? Nee, das sage ich ja nicht vorher. Das wäre ja dann.
Du denkst, dass ich Tropico 3 nehme, weil natürlich Tropico die beste Spieleserie aller Zeiten ist.
Hat das so
oder Call of Duty Respawned in Blood, das ich sehr schätze. Großartiges Spiel, großartiger Nachfolger. Hat mich überrascht, dass das nur irgendwie eine 79 oder so aus dem Metascore hat oder 78. Aber ich greife heute richtig tief in den Eimer voller Kunstscheiße.
Oh, wow.
Ich picke The Path. Kennt ihr das?
Oh, das ist hier Rotkäppchen durch den Wald läuft.
Ja, genau. Also, wenn wir über das Jahr 2009 reden, dann müssen wir auch über die Zeit reden, als plötzlich diese ganze Kunstsache losging. Und ich finde... es ist ja auch so ein bisschen die Zeit, wo das mit dem Indie-Gaming so losgeht, ne, Demokratisierung der Distribution, jeder macht jetzt ein cooles kleines Indie-Spiel, jeder ist, kann das bei Steam verkaufen und sowas. Und dann gibt es dieses Kunstehepaar aus, ich meine, Belgien, Tale of Tales heißen die, und die machen so das, was man wirklich so als Kunstspiel schlechthin, finde ich, so bis heute verstehen kann. Nämlich zum Beispiel dieses eine Spiel, The Graveyard, wo man nur diese alte Dame spielt, mit der man über einen Friedhof geht und plötzlich, man steuert die mit WASD, aber es ist total verletzlich und langsam und so. Oder dieses Spiel haben sie gemacht, wo man, glaube ich, so wie World of Warcraft, nur dass man da Rehe und Hirsche und sowas spielt und nur so röhren kann. Aber ich würde sagen, ihr größtes und wichtigstes Spiel ist The Path. Das ist tatsächlich ein Rotkäppchen-Spiel. Also man ist Rotkäppchen, man soll irgendwas zur alten Oma bringen, zu seiner Oma bringen. Und das kann man machen. Man geht dann den Weg entlang und dann gibt man das halt ab und es passiert gar nichts. Und was dieses Spiel von einem will, damit man überhaupt was erlebt, ist, dass man sich verläuft. Dass man vom Weg abkommt und dann quasi sich gar nicht mehr auskennt. Weil dann beginnt sozusagen die Magie und dann beginnen in diesem Spiel großartige Dinge zu passieren. Das Spiel ist sehr, sehr schön. Es ist ein wirklich schönes Spiel, auch für die damalige Zeit. Und ich mag es, weil es halt so schön ein bisschen mit diesem, also Tale of Tales, wenn sie gut waren, dann haben sie eben immer so eine Mechanik genommen, die es in Computerspielen gibt und die irgendwie so künstlerisch ausgedeutet, würde ich mal sagen, und damit auch ein bisschen ironisiert. Also ich meine, die Mechanik, dass man in Computerspielen mit WASD gibt, geht, ist nicht neu und plötzlich hat man das als Oma gemacht. Die Mechanik, was weiß ich, dass man irgendwelche Aktionen in einem MMORPG auswählt, ist nicht neu, aber man hat das halt noch nie mit rührenden Hirschen gemacht und so weiter und so fort. Und hier ist es auch, du musst eigentlich einfach nur eine Mission machen, aber anstatt, wenn du sie machst, dann ist das Spiel einfach langweilig, da passiert quasi nichts. Das heißt, du musst eigentlich das machen, was das Spiel dir eigentlich nicht empfiehlt. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube, es hat einen Metascore von 79, aber bestimmt haben damals 85% der Rezensentinnen und Rezensenten drunter geschrieben, ja, eigentlich kann man das gar nicht bewerten, bla bla bla, hundertprozentig. Aber es hat eben irgendwie trotzdem einen Metascore bekommen. Und der liegt, glaube ich, bei 78 oder 79. Das ist mein Pick für das beste 7 von 10 Spielen. Und wenn, also, und wenn wir irgendwie mal einen Pick hätten, beste Kunstscheiße des Jahrzehnts, dann würde ich das sofort auch picken.
Das ist so also eine schöne Zeit gewesen damals, als man noch als Indie-Spiele so einfache Grundkonzepte einfach ganz simpel umdeuten konnten und dann hast du auf einmal so ein subversives Element gehabt. Das ging ja noch bis Gone Home hoch dann, genau. Mitte der 2010er, wo man irgendwie auf einmal es neu war, einen Ego-Shooter quasi ohne Waffen zu ja, haben. Genau. Das also, funktioniert auch, inzwischen nicht mehr, ne? So eine einfache Idee. Aber der Path
hat schon die ganze Walking-Simulatoren-Sache schon ein bisschen vorweggenommen, würde ich sagen. Also das war eigentlich schon Dear Esther, bevor es Dear Esther gab. Ein Stück weit, auch so dieses Poetische.
Also ich finde es ein super Pick, sehr, sehr gut. Habe ich dir mal erzählt, dass ich den mal kennengelernt habe auf so einer Veranstaltung in Frankfurt. Die beiden sind ein Ehepaar, die haben 2015 übrigens aufgehört, Spiele zu machen.
Weil sie gesagt haben, es bringt kein Geld, ne? Kann sich nicht.
Das ist total, sie sind jetzt einfach Künstler, also das, was wir vorher auch schon waren. Und die beiden sind so toll. Ja. Die sind so, so toll, die beiden. Ja. Super lustig. Schlau und sehr, sehr cool. Also wirklich,
also das ist so
intimidating cool.
Das sind so zwei, ich habe die auch mal kennengelernt, die sind genauso, wie du es gerade geschildert hast, Christian. Und das sind so zwei, denen ich wünsche, weißt du, dass irgend so ein gelangweilter Milliardär, der irgendwie schon alle Fußballvereine und Yachten hat, einfach mal aus der Sofaritze 10.000 Euro herausholt, denen das...
10.000 Euro?
Ja, warte doch mal, für so ein... Der das denen gibt, damit sie ein ganz kleines Spiel machen können, das sie als NFT verkaufen können. Und damit dann reich werden. So nämlich.
Ja, genau.
Ich glaube tatsächlich, die haben dann dicht machen müssen 2015, weil wir auf
geschrieben.
Ja, ich glaube, Grund ist tatsächlich, dass auf Super Level damals noch ein Spieleblock die letzten beiden Spiele von denen voll zerrissen wurden. Das letzte Sunrise habe ich verrissen und das davor wurde auch irgendwie so ein bisschen also negativ gesprochen. Ich glaube, das war schuld.
Mussten, weil ihr schlechte Kritiken geschrieben habt.
Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war der Grund tatsächlich. Der heimliche
Sunrise
heimliche
war doch Grund. Eigentlich auch ganz gut. Das war doch das, wo man diese Putzkraft gespielt hat.
Ja, das kam dann, fand ich, mir kam das schon zu spät dann zu dem, da waren sie dann irgendwie hinter dem, nachdem sie den Walking Simulator quasi vorweggenommen haben, kamen sie dann hinterher. Wir müssen jetzt mal hier kurz die Community aufrufen.
So, genau. Weil jetzt kommen wir zu der großen Neuerung, nämlich die Community darf jetzt auch ein Spiel picken. Bestes 7-10 Spiel. Und ich würde jetzt sagen, also man hat offensichtlich in diesen Twitter Spaces die Möglichkeit, eine Sprecher, also sich zu melden und so eine Sprecherfreigabe oder wie man das nennt, hier zu beantragen. Und die Person, die das jetzt als erstes macht, die hole ich dann auf die Bühne. Oder ihr beiden, Daniel und Christian, weil ihr habt auch Co-Hosting-Rechte.
Ja. Ja, ich gucke jetzt hier auf die ganzen Bilder, aber ich weiß ja gar nicht, wie das Icon aussieht. Woran sieht man das denn, dass jemand sprechen
möchte? Weiß nicht, ich hoffe, dass dann was aufploppt. Mag das einfach jemand einfach mal so probieren? Oder sollen wir
benötigen jetzt jemanden? Sollen wir einfach jemanden einladen? Das ist ja richtig schlimm, wie in der Schule drangenommen werden. So.
Ja, genau.
Wenn man gar nicht die Antwort weiß.
Ich würde es mal
Sprechanfrage.
Henrik. Ja, ja, warte. Warte. Genehmigen. So, Leute. Ich begrüße Henrik. Scheiße, jetzt habe ich das Fenster zugemacht.
Henrik Oerding.
Hallo, hallo.
Hallo, Henrik.
Hallo.
Schön, dass du dich hier bereit erklärst, der erste, also diesen epochalen Moment herbeizuführen, dass jemand aus der LGS-Community live auf Twitter Spaces zu hören ist.
Es ist eine große Ehre für mich. Es ist eine, also, und auch ein Opfer, beides.
Ja, Henrik, dann die Kategorie ist klar definiert, Metascore zwischen 70 und 79 und das Spiel muss 2009 erschienen sein. Was hältst du für das Geilste?
Also ich finde, also deswegen habe ich mich auch gemeldet, weil ich finde, ihr habt das Spiel noch ausgelassen, was oder die Spielereihe, die für am allermeisten für alle Spielereien für 7 von 10 steht, also die 7 von 10igste aller Spielereien.
Und das ist
natürlich Risen.
Also, ja, Mann.
Also im Grunde kann man doch alle Piranha Bytes Spiele zusammenfassen mit 7 von 10, international zumindest. Also in Deutschland gibt es dann noch so einen Plus Deutschland Bonus und so. Aber Risen ist so 7 von 10. Also es ist irgendwie gut. Es ist ein guter Neustart dieser Reihe nach dem schrecklichen Gothic 3 oder nach dem der verbackten Gothic 3. Es ist ein guter Einstand für viel Gutes, was danach gekommen ist. Aber natürlich, wenn man ganz ehrlich ist, international auch kein so richtig geiles Spiel. Deswegen finde ich, dass kein Spiel diese Kategorie mehr verdient hat als Risen.
Ja, sehr guter Pick, hatte ich ganz oben auf meiner Liste auch. Ja.
Leider ein sehr, sehr guter Pick. Vielen Dank, Henrik.
Das ist ein gutes Beispiel dafür, warum 7 von 10 meines Erachtens auch keine schlechte Kategorie ist. Weil das sind so diese Eurojank-Spiele. Diese Spiele, die so ein bisschen kaputt sind, aber halt darunter einfach viel Herz haben. Ja. Das finde ich ja immer geiler.
Auch trotzdem nicht mehr spielen, so richtig.
Also ich spiele ja nur 7. Ich spiele ja nur 7 von 10. Mir ist alles drüber.
Ich kann dir auch sehr Yu-Gi-Oh! 5D Stardust Accelerator empfehlen. Hat auch 7 von 10 bei Metacritic.
Okay. Es gibt noch einige guten 7 von 10er, aber das macht es mir jetzt gleich leichter.
Vielen Dank, Henrik. Ich tue dich jetzt wieder von der Bühne runternehmen.
Direkt wieder runterschubsen. Das ist ein sehr guter Pick. Das ist einer meiner 2 Top-Picks gewesen. Ich dachte, ich komme durch, nachdem ihr beiden das nicht genommen habt. Ich war sicher, Christian, du nimmst Risen mit einer Wertung von 77. Ja, dann muss ich jetzt wohl einen ungewöhnlichen Pick nehmen, und zwar ein Spiel, das eine 7 von 10 2009 beim Release bekommen hat, aber bis heute vielleicht dann eine der größten Gelddruckmaschinen geworden ist und quasi einen Kulturwandel im E-Sport eingeläutet hat. Und zwar hat beim Release eine Metascore von 78 bekommen, League of Legends. Das ist mein Pick für das beste 7 von 10 Spiel. Ich habe ehrlich gesagt League of Legends sehr wenig Bezug zu, weil ich muss zugeben, dieses ganze Genre des MOBAs, ich verstehe es nicht. Also ich habe mir es ein paar Mal angeguckt, ich habe es auch ein paar Mal versucht zu spielen, verschiedene davon, und es ist mir alles zu schnell und zu hektisch und irgendwie bin ich da zu alt für und kann dann nur so von der Seitenlinie drauf gucken. Aber diese 78 sagt mir, dass es wahrscheinlich vielen SpielejournalistInnen im Jahr 2009 so ging, dass sie vielleicht ein bisschen zu alt waren, um zu erkennen, dass League of Legends irgendwie das größte Spiel der Welt wird. Mal. Gab es Twitch 2009 schon? Wann wurde Twitch erfunden?
Ich glaube, da hieß es wahrscheinlich noch dieses
Justin TV.
Ja.
Ja, Twitch, Live-Recherche im Live-Podcast ist noch richtig gut. 2011, ja. Das erklärt vielleicht, warum League of Legends anfangs nicht der große Boom war. Ich glaube, es ging dann erst mit Twitch los. Ja, League of Legends.
Ich habe eine heiße These. Vielleicht war es auch am Anfang einfach scheiße.
das kann sein. Und auch da dann vielleicht ein Beispiel für, wie Spiele heute released werden als Service-Game. Und dann irgendwann ist es halt fertig und geil oder wird immer schlechter, eins von beidem.
Ja, kommen wir zur nächsten Kategorie, oder?
Ja, jetzt wollte ich überleiten, weil ich sagen würde, League of Legends ist ja bestimmt auch ein gutes Podcast-Spiel. Kann man ja so einen Stream sich vielleicht angucken und dabei Last Game Standing hören oder Deutschlandfunk-Hintergrund.
There are only 2 kinds of men.
Ähm, Bestes Podcast-Spiel. Ich mache einfach mal direkt weiter, weil ich bin ja auch dran. So, ja. Ich bin dran und nach mir die Community, also macht euch schon mal startklar, ihr könnt die Christians Sachen wegpicken. Ich wähle beim besten Podcast-Spiel ein Spiel, das vielleicht nicht das auf... Ah, Mist, jetzt habe ich doch zwei und kann mich hier nicht entscheiden. Nee, pass auf, ich nehme Anno 1404 als Podcast-Spiel, weil Aufbauspiele sind... sehr gut für Podcast hören und gerade die Anno-Spiele. Ich mache die auch immer aus, die Anno-Spiele, bevor Krieg losgeht, weil dann habe ich das Gefühl, muss man sich irgendwie darauf konzentrieren und dann wird es stressig. Und ein Podcast-Spiel sollte nicht stressig sein für mich. Und Anno 1404 ist wie jedes Anno. Also zuletzt muss ich sagen, habe ich Anno 1804 mit Podcasts gespielt. Aber im Kern ist ja ein Anno ein Anno, ne? Da weiß man ja, was man kriegt.
Ja, also vielleicht ist mein Gehirn da einfach nicht so leistungsfähig wie deins. Irgendwann ist Anno ein gutes Podcast-Spiel, aber da muss man schon ein bisschen gespielt haben, finde ich. Weil man muss auch mal was lesen und was jetzt hier was ist und so. Finde ich.
Findest du? Ja, finde ich. Aber da dachte man, also ich habe das Gefühl, selbst wenn das irgendwie dann Science Fiction wird oder auf einmal 1800 oder 1400 wieder, dass man im Kern schon irgendwie weiß, was war. Also ich bin ja auch sehr schlecht in diesen Spielen, muss ich dazu sagen. Und vielleicht hilft das. Ich bin sehr unambitioniert. Ich
habe mal deine Stadt gesehen, die du bei City Skylines gebaut hast.
Stimmt, ja. Ja, City Skylines wäre auch ein wunderbarer Pick. Also ich baue ja immer nur irgendwie so vor mich hin vielleicht ist einer der Gründe, warum ich die Spiele dann wenn es um die Kriegsführung geht, abbreche, weil dann müsste auch die Wirtschaft wirklich gut funktionieren.
Ja. So Anno 1404 kann man ja noch sagen, das ist das zweite Anno von Related Designs. Und da haben sie die Formel geknackt. Also sie haben dafür Anno 1701 gemacht. Das war so, promising, aber irgendwie noch nicht so geil. Und Anno 1404 war dann richtig gut. Und hat dann eben auch noch diese Venedig-Erweiterung bekommen. Das ist schon geil. Schon ein gutes Spiel.
Wann war das mit Anno das erste Mal, dass man so fette Kathedralen bauen konnte? War das 1701? Oder 1404?
Es kann sein, dass das 1404 war, ja.
Hier mal so ein Quizshow-Element. Kann irgendjemand alle Anno-Teile aus dem Kopf in der richtigen Reihenfolge aufsagen? Chronologisch. Weil ich wüsste jetzt nicht, ist es Anno 1404 der dritte oder der vierte Teil?
Also auf jeden Fall nach 1701.
1602 war der erste.
Ja.
Ja. Ja. Die sollen einfach Jahreszahlen machen wie FIFA. So.
Wollen wir mal zur Community schreiten?
Ja, wir schalten zum Community-Korrespondentin oder Korrespondentin.
Genau, also.
Die jetzt eigentlich das genau wissen müssen, ne? Weil die hören ja im Podcast gerade. Was zockt ihr jetzt in diesem Moment?
Genau, wir machen das wie vorher, also ihr könnt euch einfach
aus dem Jahr 2009 aber.
Aus dem Jahr 2009, genau, bestes Podcast-Spiel ist gesucht. Ihr könnt euch einfach melden, sagen, dass ihr irgendwie sprechen wollt und dann holen wir euch auf die Bühne. Was passiert eigentlich, wenn die Community gar kein Spiel vorschlägt? Bleibt dann die Community einfach ohne Spiel?
Man könnte einen Zufallsgenerator wieder zu Rate ziehen. Einfach eine Liste aller Spiele aus dem Jahr 2009.
Hier.
Edgar.
Hallo Edgar. Dein Mikro ist noch aus.
Jetzt müsste man dich hören, oder?
Jetzt hört man dich.
Ja. Also, ich würde vorschlagen, und zwar das beste Podcast-Spiel ist Die Sims 3, tatsächlich.
Sehr gut.
Sehr gemächlich. Das zieht sich ziemlich lange, es passiert nicht so viel. Und man kann auch immer Pause machen, wenn gerade irgendwie mal doch was Wichtiges passiert oder so. Wenn der Podcast spannender ist als das Spiel, verpasst man eigentlich nichts. Und das ist, denke ich, glaube ich, sehr gut zum Podcast hören. Also hätte es damals Podcasts schon gegeben, die so erfolgreich gewesen wären, wäre das bestimmt eine gute Sache gewesen. Kann man aber auch noch heute spielen.
Finde ich einen sehr nachvollziehbaren Pick.
Wie geht's euch? Das ist auch eine gute Frage. Gab es 2009 schon Podcasts? Das ist die Frage, über die ich fast viel mehr nachdenke.
Ja, natürlich. Na klar, seit... die hießen damals nur anders. Nein, also, es waren damals nur andere Sachen. Genau. Da hat man noch viel über iPhones geredet und über Gadgets und heute eher über Mord.
Ja. Sims 3 ist natürlich exzellent. Wirklich. Ja, wirklich. Kann man nicht anders sagen. Aber es ist auch ähnlich. Ne? Ich glaube nämlich Aufbauspiele. Ich fühle mich bestätigt, Aufbauspiele sind gute Podcast-Spiele und Sims 3 ist ja im Grunde auch ein Aufbauspiel.
Ja, Mann, also ich habe damals auf jeden Fall sehr viel Zeit auch damit verbracht, einfach nur meine Wohnung einzurichten, mir sehr viel Geld zu cheaten und das hat schon gereicht vollkommen. Also mehr brauchte man da eigentlich gar nicht.
Und da weißt du noch, wie der Cheatcode für Geld in Sims 3 war? Hat man den noch so als Text eingegeben?
Ich glaube, man hat ihn als Text eingegeben, aber ich weiß ihn nicht mehr. Nee.
Ich weiß noch den aus dem ersten Teil nämlich. Das war Rosebud natürlich. Stimmt das überhaupt? Ja, ich glaube.
Ja, vielen Dank, Edgar. Vielen Dank für deinen sehr schönen Pick, der, finde ich, sehr, sehr gut zur Kategorie passt. Wir würden dann weitermachen, weil wir haben jetzt so zwei, sind bei der ersten und ein bisschen von der zweiten Kategorie und haben schon eine halbe Stunde.
Ja, hier das ist richtig. Nee, dann, genau. Christian, bist du dran wieder mit deinem persönlichen Podcast-Spiel aus dem Jahr 2009.
Also erstmal muss ich sagen, es ist so krass, was 2009 für ein Podcast-Spielejahr war. Also da haben wir ja sowas wie Flower. Also Flower, das ist einfach als Podcast-Spiel auf die Welt gekommen. Also das ist einfach aus dem Ei geschlüpft und hat gesagt, ich bin ein Podcast-Spiel. Aber zum Beispiel auch sowas wie Borderlands, ja. Borderlands ist wirklich, das spiele ich sehr viel zum Podcastern, weil keine Ahnung, um was es da geht. Es ist super dumm, aber es macht Spaß. Man kann super Podcaster zu hören. Aber was ich jetzt hier picken werde, ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Eines, das ich, glaube ich, schon mal beim besten Spiel des Jahrzehnts oder bestes Strategiespiel gepickt habe in der Staffel von Last Game Standing. Und das ich sehr, sehr liebe und wo ich mich wundere, dass es bis heute meiner Meinung nach keinen adäquaten Nachfolger gibt, der diesen Namen verdient, nämlich Pflanzen gegen Zombies. Pflanzen gegen Zombies ist so ein großartiges Spiel. Es ist ein großartiges Spiel und es eignet sich hervorragend zum Podcast hören und das macht es zum einfach perfektesten Podcast-Spiel, das möglicherweise jemals erschienen ist.
Das ist taktisch sehr klug von dir, dass du es hier jetzt pickst, lange vor der Mobile-Game-Kategorie. Da habe ich gepennt. Das hätte ich natürlich auch gerne gehabt, weil es ein exzellentes Spiel ist. Aber ich weiß nicht, ob es ein gutes Podcast-Spiel ist für mich tatsächlich. Das ist so ein Spiel, da muss ich mich konzentrieren, anders als bei Anno tatsächlich.
Ach, da muss man sich doch nicht konzentrieren.
Es
wurde übrigens auch immer kritisiert, dass es zu leicht sei und so. Und das, finde ich, stimmt auch ein bisschen. Aber es ist super. Ach, das ist so ein gutes Spiel.
Ja, ich finde es so witzig, dass du Pflanzen versus Zombies sagst. Ich kenne niemanden, der sonst den deutschen Titel sagt. Pflanzen versus Zombies, kann man wenig dran rütteln. Christian, alt.
Ja, ich hätte jetzt am liebsten gehabt, dass ihr noch irgendwie 5 Minuten weiterredet, weil dieser Pick hat mir gerade ganz schön viel, hat mir so ein richtiges Loch in mein Boot gerissen. Also meine Titanic hier läuft gerade echt auf Grund. Aber ich mache mal weiter mit dem, wo ich noch einen habe. Podcast spielen. Da nehme ich das eben von Christian erwähnte Flower. Also wer Flower nicht kennt, Flower ist ein total schönes Spiel. Christian Schiffer würde wahrscheinlich sagen, es ist Kunstscheiße, denn man spielt den Wind. Man spielt den Wind und der Wind weht durch die schönste Wiese, die bis zu dem Zeitpunkt jemals die Videospielkultur hervorgebracht hat. Und dann hebt man so Rosenblätter, Blüten auf. Und dann hat man das Ziel, so viele Wiesen wie möglich zu bestäuben und ans Ziel zu kommen. Es ist wunderschön, es macht echt großen Spaß und deswegen ist es ein fantastisches Podcast-Spiel.
Hohes Kunstscheiße-Niveau, aber tatsächlich schon jetzt. Also dass The Path und Flower beide in den ersten beiden Kategorien fallen, ist schon ungewohnt, so richtig artsy. Aber kann man auch wenig gegen sagen, Flower. Ist, glaube ich, dafür gemacht. Ich glaube, Flower hat auch so richtig dieses Flow-Konzept. Ich glaube, das ist auch ein Wortspiel, oder? Ist es ein Wortspiel?
Ja,
Flower, ja. Dass man in so einen Flow kommt.
Ich weiß nicht, in der FAZ oder Welt oder so, hatten sie so einen langen Essay von so irgendeinem Schriftsteller, so einem Älteren, der einfach mal die Spiele gespielt hat, die sein Sohn auf der PlayStation oder auf dem PC hat. Er hat aber jedes dieser Spiele gespielt und geschrieben, und Flower hat er irgendwie beschrieben als, es ist irgendwie wie Motorradfahren, nur schöner. Und ich finde, das trifft es so gut, weil du ja auch, ich glaube, ist es nicht so, dass man da auch den Controller so ein bisschen genauso hält, wie so ein Motorrad-Dings, Lenkrad und so. Und echt schön. Ich muss da immer, wenn ich an Flower denke, an diese wirklich schöne Beschreibung, an diese treffende Beschreibung denken. Naja, nächste Kategorie.
Mobile. Ja, nächste Kategorie, Mobile. Die Community kann sich schon mal, kann man mit den Hufen scharren vielleicht schon mal. In zwei Picks seid ihr dran. So, als drittes in dieser Kategorie. Ja. Und jetzt ist erstmal Christian Alt nochmal dran.
Ja, Mobile ist easy, weil da habe ich noch einen. Und zwar Angry Birds.
Ach komm.
Ja, sehr gut.
Liebe Freunde, Angry Birds kam raus am 11. Dezember 2009 für iOS.
Ist ja ganz knapp.
11. Dezember, ja. Und warum sind da Schweine drin? Weil damals 2009 die Schweinegrippe grassierte, und das hat man dann genommen als Hintergrund für das Spiel.
Denkst du dir das jetzt aus, oder ist das irgendwo belegt?
Das steht im Wikipedia-Artikel von
Angry Birds. Ist das also quasi Vogelpest gegen Schweinegrippe? Ist das der Kommentar dieses Spiels? Hat das mal irgendjemand analysiert?
Nicht. Wahrscheinlich, ja. Nehme ich stark an.
Auch ein sehr gutes Podcast-Spiel, würde ich sagen. Da habe ich definitiv viel gespielt damals.
Also, wie viel Angry Birds ich gespielt habe. Und ich meine, 2009, also das iPhone kam ja, glaube ich, 2007 raus, wenn mich nicht alles täuscht. Dann hatten wir irgendwie 2008 erst den App Store. Und das heißt, es ist das erste Jahr, wo es überhaupt sowas wie Mobile Games auf dem Handy gab. Und dann kommt dieser finnische Entwickler und stellt da einen der zeitlosesten Klassiker des Mobile-Marktes einfach so hin. Der war dann einfach da, dieses Spiel. Ja. Was doch von Anfang an war, das ist ja perfekt. Das ist ein super Spiel. Wie viel Angry Birds ich damals gespielt habe. Unglaublich.
Ist auch ein Konzept, das immer noch auf Touchscreens gut funktioniert. Ich spiele jetzt gerade immer noch viel Golf on Mars, und das ist ja im Grunde dasselbe Konzept, was einfach auf Touchscreen so zwischendurch super viel Spaß macht. Du ziehst mit deinem Finger eine Linie und dann fliegt irgendein Gegenstand im Bogen. Und das ist einfach immer gut. Sachen mit Touchscreens durch die Gegend werfen. Das ist einfach, ja, sehr gute Mechanik, Angry Birds. Ich rede nur so viel, weil ich gerade auch schon nachdenke. Christian, wäre doch mal ein Spiel, das nicht das andere Spiel auf meiner sehr kurzen Mobile-Game-Liste ist.
Ja, also das ist mir tatsächlich schwer gefallen, diese Kategorie, weil ich nicht viele Mobile-Spiele spiele. Und damals erst recht nicht. Aber ich habe mich für Galaxy on Fire entschieden, Teil 2. Ich glaube, das ist sogar ein Spiel aus Deutschland. Und das war damals halt so ein Wing Commander-Klon, der aber halt scheiße geil aussah. Und diese Galaxy on Fire Serie, die, also ich habe das damals schon, also ich hatte ja so ein Vorleben als Tester von Handyspielen. Das habe ich sogar auf meinem Sony Ericsson gespielt. Und dann ging das eben auf die Smartphones, die Serie, und mittlerweile gibt's halt Galaxy on Fire halt als PC-Spiel und sowas. Und diese Serie ist sozusagen, hat sich immer so einen neuen Wirtskörper gesucht und war immer überall so mit dabei und war tatsächlich einfach damals 2009 eins der besten Smartphone-Spiele, die man spielen konnte. Und hat damals schon auch diesen Ruf als Deutschland, als geiles Handyspielproduktionsland zementiert. Also das andere große deutsche Spiel, das in dem Jahr erschienen ist, war ja Townsman 6 von Handy Games aus Bayern. Und wenn man sich so Listen anschaut, so die besten Handyspiele des Jahres 2009, da sind eigentlich diese beiden dann auch immer gerne mit dabei. Ja. Deswegen Galaxy on Fire 2, super Spiel.
Deutschland auch ein guter Weltraumspielestandort, muss man sagen.
Absolut.
Da kommt einiges Gutes her. Wie hieß denn dieses Weltraumspiel von Jaga, Dreadnought? Das fand ich auch sehr geil, das vor ein paar Jahren kam. Und halt die Galaxy on Fire Serie ist. Kennt man, es gibt in Hannover dieses Studio, die Science-Fiction-Spiele machen. Kann das aber, ist krass, ich hätte das später verortet, 2009. Ja.
Jetzt ist die Community dran.
Jetzt ist die Community dran. Wir haben noch keine Sprechwünsche. Genau. Wobei auch das wieder, wie beim Podcast-Spiel einfach, weil es einfach das Spiel er jetzt sagen muss, aus dem ihr gerade rüber switcht, während ihr nebenbei hier den Podcast hört. Theoretisch.
Also es dürfen übrigens auch dieselben Personen mehrmals.
Ich habe keine, ich muss mir so Anekdoten fürs nächste Mal
schreiben. Ah,
Anfrage.
Piff. So, genehmigen.
Piff. Warum mit Miau?
Hallo, Piff.
Piff. Du bist stumm geschaltet noch.
Ja, hallo.
Hallo.
Hallo. Also, ich habe mir überlegt, ich nehme Doodle Jump.
Oh.
Das geht nicht. Ich habe früher also ganz gerne dieses Icy Tower gespielt, was ja irgendwie gratis auf dem PC war oder keine Ahnung, ich hatte irgendwie mal eine CD davon und dann irgendwann habe ich gesehen, hier Doodle Jump ist ja quasi das gleiche Prinzip, so ungefähr. Und ich fand das Männchen halt super lustig und ich war halt froh, dass es auf meinem damaligen Handy so gut lief. Deswegen habe ich daran gedacht.
Ja, super Pick. Vor allem, das ist 2009 gekommen.
Ja, ich habe nochmal nachgeguckt.
Was für, echt krass. Also Doodle Jump und Angry Birds sind im selben Jahr gekommen. Das finde ich auch krass.
Also. Es gibt halt super viele Nachmacher davon. Hier gibt es noch Jelly Jump, Ninja Jump und also das war wohl ein richtiger Hype mit diesen Jump-Ups, keine Ahnung.
Also ich habe, also wenn du nur den Begriff Doodle Jump in den Mund nimmst, dann habe ich sofort so Muskelgedächtnis. Also ich habe sofort dieses Gefühl, wie ich das spiele und so. Und ja, also es ist wirklich ein sehr schöner Pick. Und ich persönlich hatte das in meinen Recherchen auch total übersehen, dass das 2009 erschienen ist. Aber super Pick.
Ja.
Vielen Dank, Piff.
Excellent. Ich habe langsam nach drei Kategorien das Gefühl, die Community-Idee, die ziehen ganz gut ab. Das ist ein starkes Team, das die bisher haben.
Das muss ich auch sagen. Also man merkt halt doch, die Weisheit der vielen ist halt dann schon überlegen. Also es ist schon so, okay, also da wird schwer sein, an dem Community-Ding vorbeizukommen, so wie ich das hier einschätze. Aber dann kämpfen wir halt entschlossen um den zweiten Platz.
Dann werde ich jetzt mal das Spiel wählen, das aus meiner Sicht immer noch eines der besten Mobile Games aller Zeiten ist. Und zwar, ich hatte alle diese Spiele, glaube ich, auf meinem Handy damals, auf meinem iPhone, aber am meisten gespielt habe ich definitiv Flight Control. Flight Control war ein Spiel, da hat man von oben so auf verschiedene Flugplätze und Landebahnen geschaut und dann kamen halt Flugzeuge an und man musste die alle mit dem Finger in einer Landeschleife der richtigen Landebahn zuordnen, ohne dass die kollabieren. Und dann wurde es halt gegen Ende immer voller, der Bildschirm, und es wurde immer chaotischer und wurde immer schwieriger, das Timing richtig hinzukriegen. Und das habe ich auch unglaublich viel gespielt. Ich habe die Erinnerung, ich war 2009 auf einem Festival, wo ich das erste Mal mit einem Smartphone irgendwo war. Und ich habe das ganze Festival überall sehr viel Flight Control gespielt. So wahrscheinlich während nebenbei irgendwie Foo Fighters gespielt haben oder sowas. Exzellentes Spiel, das man nicht mehr kriegen kann heute. Ich glaube, die anderen Spiele kann man alle noch runterladen, aber Flight Control wurde von EA inzwischen nicht mehr supported und Apple hat es dann rausgeschmissen aus dem App Store, weil zu alt. Tragisch. Ich muss mal eine Petition starten, damit ich Flight Control wieder kriege. Jetzt habe ich fast schon mit dieser Anekdote das zu meinem Guilty Pleasure erklärt. Und da kommen wir jetzt zu einer Kategorie, die so richtig undefiniert ist. Was ist für euch ein Guilty Pleasure? Vielleicht das ganz kurz. Könnt ihr in einem Satz sagen, was für euch ein Guilty Pleasure ist?
Das ist ein Spiel, das ich geil finde, aber mir zu peinlich ist, es zuzugeben.
Jo, genau.
Ja, ja. Das klingt eigentlich gut. So sehe ich das nämlich auch. Community kann sich schon mal vorbereiten. Nach mir ist jemand von euch wieder dran. Mein Guilty Pleasure aus dem Jahr 2009 ist, ich habe zwei sehr heiße Kandidaten. Ich glaube, es ist am Ende aber Resident Evil 5. Ein Spiel,
Gott sei Dank.
nicht das, was du.
Dank. Ich habe hier nur ein Guilty Pleasure stehen und ich hatte jetzt so Schiss, dass du mir das wegschnappst. Das hat ja gar nicht erklärt, dass wenn ein Spiel schon quasi gepickt worden ist, dann ist es verbrannt. Also man kann das dann nicht nochmal in einer anderen Kategorie picken. Aber ist, glaube ich, eh klar.
Ich hab lange überlegt zwischen dem hier und dem anderen Spiel, aber Resident Evil 5 hat ja so einen Ruf, dass es so das Spiel ist, nachdem Resident Evil 4 das beste Spiel der Serie war, gilt 5 als eines der schlechtesten und so richtig der Abwärtstrend zu Action und alles ist übertrieben und die Story macht keinen Sinn und alles ist so ein bisschen, ja, einfach albern. Ich hatte so viel Spaß damit, diesem Spiel. Ich habe es auf der PlayStation 3 damals mit einem Freund im Online-Koop durchgespielt, was damals auch schon irgendwie mindblowing war. Und das hat einfach irrsinnig viel Spaß gemacht, da rumzulaufen und diese völlig absurden Monster zu bekämpfen. Das hat dann ja angefangen, dass den Zombies, wenn man denen die Köpfe weggeschossen hat, dass da noch andere Monster aus den Köpfen rauskamen. Und das hat einfach richtig dumm geil viel Spaß gemacht, besonders im Koop. Würde ich außerhalb dieses Podcasts aber nie wieder sagen, dass ich Resident Evil 5 irgendwie geil finde. Und ich glaube, das macht es zu einem Guilty Pleasure. Was sagt die Community? Oder ja, kann man die Community so, als ein.
Ist jetzt die Community dran?
Jetzt ist die Community dran, ja. Achso,
dann kann die Community mir ja noch mein Spiel wegschnappen.
Das ist richtig.
Oh Gott, ich dachte, ich wäre jetzt Zweites.
Ja, und ich auch.
Ja, doch, hin und zurück. Okay. Genau. Ja, du bist als Letztes dran.
Was, ich bin als Letztes dran?
Nein, jetzt ist die Community. Genau, dann bist du Christian Schiffer.
Okay, dann muss ich jetzt nochmal zittern.
So, das ist jetzt eure Chance. Wer meint zu erraten, was das Guilty Pleasure aus dem Jahr 2009 von... Aha.
Oh Gott. Thomas Kuhndörfer bitte ich auf die Bühne.
Ja.
Hallo Thomas.
Hey. An dieser Stelle würde ich klar King's Bounty Armored Princess sagen. weil...
Das muss ich googeln.
So als der schlechte... Ein schlechter Duplikat von Heroes of Might and Magic. Aber mir hat es damals wesentlich mehr Spaß gemacht. Wahrscheinlich wegen der schlechten Fantasy-Welt. Aber auch so der Vorgänger Legend hat mir sehr gut gefallen. Und ist einfach ein Spiel, könnte auch ein gutes Podcast-Spiel sein.
Ja.
Haben einfach schön seine Armee verstärkt und so durch die Lande zieht. Ich fand's gut.
Ich habe das damals nicht gespielt. Ich habe das neueste King's Bounty gespielt, weil ich finde, es gibt ein klares Defizit an Spielen, die so sind wie Heroes und Might and Magic. Ich kann von sowas nie genug bekommen. Und ich kann mir aber total gut vorstellen, dass dieses King's Bounty, weißt du, vielen Leuten ist es zu uncool und die Hardcore-Strategen, die spielen dann lieber irgendwas anderes und so. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das so richtig so ein Guilty Pleasure eben genau deswegen ist. Ja. Aber ich.
Ja, der aktuell zweite Teil, hat ja irgendwie nicht mehr diesen Charme der alten Reihe, sondern ist jetzt so klassische Fantasy geworden. Leider, finde ich.
Was war denn King's Bounty? Was war das denn für ein Fantasy-Szenario?
Es hat sich nicht so ernst genommen.
Okay.
Es wurde halt so ein bisschen so witzig getrimmt. Aber das ist auch schon lange her.
Ja, geil. Also vielleicht bei Bock mal nachspielen, vielleicht wenn man noch auf der Suche nach einem Guilty Pleasure ist.
Das Cover ist auch Guilty Pleasure-mäßig seit 2009 mit so einer Kriegerin Ultra. Mit absolut nutzloser Rüstung. macht eigentlich ja? Es sollte wieder mehr Heroes of Might and Magic Spiele geben. Das ist ein guter...
Ja, Wahnsinn, echt. Also, aber da kommt doch jetzt irgendwas. Dieses wie spricht man das aus? Disciples?
Disciples?
Wegnuscheln.
Disciples?
Okay. Ja.
Ah, so spricht man das aus. Okay, weil das ist doch auch so Heroes of Might and Magic mäßig und da kommt jetzt, glaube ich, wieder was. Also, mal gucken. Ja, vielen Dank, Thomas. So, jetzt bin ich dran, ne?
Ja, und es war scheinbar nicht dein Pick, weil du nicht laut geflucht hast.
Nee, war es nicht. Mein Pick ist natürlich Call of Duty Modern Warfare 2.
Ach.
Ja, super. Ja,
ja natürlich. Also, ich meine, ganz ehrlich, das Spiel ist dumm wie Brot. Es hat diese Flughafenszene, die ich damals unmöglich fand und sie heute unmöglich fand. Aber es ist halt, es sieht halt geil aus. Und wenn ich dann da dabei bin und ich verteidige, da gab es diese Stelle, die werde ich nie vergessen. Habt ihr das gespielt? Also Call of Duty, du Christian, auf jeden Fall natürlich.
Ja.
Du, Sofakissen auch.
Ja, ich erinnere mich auf jeden Fall an diese Flughafenszene. Und ist nicht auch diese Wärmebildkamera-Drohnen-Szene da,
ja,
wo man aus so einer Drohne schießt?
Die Szene, für dass ich das Spiel wirklich liebe, ist, wo man diesen Burgerladen verteidigt. Es ist ja so, du verteidigst ja so ein bisschen die USA und dann gibt es so einfach so eine Szene, dass das einfach für mich so schön kapselt, wenn du da einfach so richtig schön den Burgerladen an der Autobahn, am Highway, dir so Schießereien mit den Terroristen lieferst und sowas. Und das ist dann so dämlich, aber es ist halt trotzdem auf seine Art, es ist trotzdem ein gutes Spiel, so, ja, also was es da halt macht. Ich finde ja, dass Call of Duty Modern Warfare 1 tatsächlich ein gutes Spiel ist. Call of Duty Modern Warfare 2 ist aber ein Guilty Pleasure. Weil diese ganzen Nuancen, die Call of Duty Modern Warfare 1 hatte und die es auch zu was Besonderem gemacht haben, ne? Also, dass du dort irgendwie in der ersten Szene, ich hoffe, ich spoiler da nicht, einfach getötet wirst. Das war so etwas, das hatte man noch nie gesehen. Das war jetzt alles schon bei Modern Warfare 2 alt, so kannte man schon. Und aber es war trotzdem einfach ein gutes Actionspiel mit einer schon noch halbwegs guten Story. Ich weiß auch nicht, das war auch dieses Jahr, wo zwei Spiele in Tschernobyl gespielt haben, also in Pripyat, dieser Stadt dort. Also da gab es dann diese kuriose Situation, dass du vorher Stalker gespielt hattest an diesem
dieses Riesenrad, ne? Aber dieses
genau, motorbuckerten Riesenrad standest und dann irgendwie zwei Monate in einem anderen Spiel nochmal.
Aber war das nicht Modern Warfare 1 aber?
Das kann sein. Also vielleicht habe ich die auch hintereinander gespielt. Ja. Also zumindest bei mir war das so, dass das irgendwie relativ so wirkt, das sei zu einer ähnlichen Zeit gewesen. Also auf jeden Fall Call of Duty Modern Warfare 2, himmelschreiend dumm, himmelschreiend nationalistisch. Viele Dinge dabei, die ich halt eigentlich überhaupt nicht mag, aber trotzdem ist es halt so ein Spiel, wo man sagt, komm, nimm mich, ich spiele dich trotzdem und es ist irgendwie geil. Ja.
Ich habe gerade eine Idee für so ein Experiment. So, stell dir vor, du planst so eine ganze Woche, ja, und du fängst montags an mit Call of Duty Modern Warfare 1, dienstags Modern Warfare 2 und so weiter und so fort. Und du spielst praktisch den ganzen Tag dieses Spiel und am Abend musst du in den Twitter-Space gehen und mit Leuten über dieses Spiel reden und so. Ich glaube, nach 3 Tagen ist dein Hirn einfach nur Matsch und es ist alles kaputt.
Ich glaube, da wird das man so Studie.
Rückverdummt.
Ja, du machst vorher einen IQ-Test und dann, wenn du mit allen Call of Duties durch bist am Stück, machst du nochmal einen. Die Super Size Me. Das Super Size Me für Videospiele.
Ja.
Christian. Dann
geht man zu den Marines. Ja, jetzt ist es schon, oder?
Ja, genau.
Also, ich muss meinen Spieltitel jetzt ganz, ganz laut vorlesen, oder ganz, ganz genau vorlesen, würde ich sagen. Und zwar ist der Spieltitel, den ich jetzt vorstellen will, A Reckless Disregard for Gravity. So, 25 mal A, 3 Ausrufezeichen und dann A Reckless Disregard for Gravity.
Ich finde es stark, dass sie beim Ausrufezeichen bei denen dann so ein bisschen Zurückhaltung bewiesen haben und nur 3 gemacht haben.
Genau. Das ist ein Geschicklichkeitsspiel aus dem Jahr 2009. Sieht aus wie Scheiße. Man springt von einem Hochhaus und versucht durch solche sehr, sehr hässlichen Tore zu fliegen. Also wirklich, die Grafik hätte auch, da ist Mohun schöner, aber trotzdem finde ich es ein bisschen geil, weil es so ein Geschicklichkeitsspiel ist, wo so nicht viel geht. Man kann es mal reinschieben, reinsnacken.
Kann man das podcasten? Ist das ein Podcast-Spiel?
Ich vermute, ich müsste mal ausprobieren.
Bestimmt. Aber ist das ein Guilty Pleasure? Also ich meine, das ist doch kein Spiel, wo es peinlich ist, das anderen Leuten davon zu erzählen. Das war doch so.
Du glaubst, es ist nicht peinlich, Leuten zu erzählen, dass mein Lieblingsspiel ist.
Ich glaube, dass es so Hipster total cool finden, wenn du das sagst. glaube wirklich. Ja. Und ich finde schon, es war damals ein sehr angesehenes Indie-Spiel auf gewisse Weise. Das fand man schon ein bisschen cool, eben weil das so viele A's hatte. Also ich erzähle lieber, dass ich A gespielt habe auf der Party abends, als ich habe Call of Duty Modern Warfare 2 gespielt. Sorry.
Ja, Christian, da treibst du dich einfach in den unterschiedlichen, weißt du, wir müssen einfach mal die Bubbles tauschen.
Aber ist jetzt die Frage, legst du förmlichen Einspruch ein gegen diesen Pick? Dann müssten wir, rufst du hier zum Scherbengericht der Live-Community auf, oder?
Also ich, wenn wir hier, also ich, vielleicht kann man sogar Abstimmungen hier machen bei Spaces. Das wäre natürlich super für solche Fälle.
Leute können Emojis zeigen und so.
Okay, kann man das jetzt, sind wir in der Lage, schnell herauszufinden, um die Community abstimmen zu lassen?
Du kannst unten, gibt es so einen Button, da ist so ein Herz drauf mit so einem Plus drin. Und da kannst du auf Emojis klicken. Und du kannst zum Beispiel, rechts ist so eine Hand. Nee, die Hand ist für, ich will sprechen.
Dann machen wir den Lach-Emoji. Also, okay, also. Ich beantrage formal Einspruch, ich tue formal Einspruch einlegen gegen den Pick von Christian Alt. Begründung, es handelt sich nicht um ein Guilty Pleasure, weil es nicht peinlich ist, dieses Spiel irgendjemand davon zu erzählen, dass man das spielt. Ganz im Gegenteil, es handelt sich um ein extrem cooles Spiel, das einen sogar eher schmückt und die eigene Spielebiografie schmückt. Das ist mein Einspruch, den ich hiermit begründet habe. Sollte ich, wenn ihr diesem Einspruch stattgebt, dann macht innerhalb der nächsten Minute doch bitte das Lachen-Emoji. Das ihr findet, wenn ihr unten auf dieses Herz drückt. Und wenn die Mehrheit, wenn wir, wie viele? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wenn wir 7 zählen, dann ist dem Einspruch stattgegeben.
2.
Okay, Moment. 2, 3. Ja, scheiße.
Ja, okay.
Okay, dem Einspruch
wurde dann nicht ist stattgegeben.
Damit ist dieses Spiel zugelassen.
Guilty.
So. Geht doch.
Ja. Nee, Moment, hier kam noch Nachzügler.
Oh, 4, 5. Was ist die Faust?
6. Okay, wahrscheinlich sind auch 2 jetzt irgendwie noch gar nicht dabei oder sowas.
Dann, ja, die haben gerade die Hände im Spülbecken. So. Die machen gerade den Abwasch und haben die Hände nass.
Das ist so Fritto für Spaghetti Bolognese. Die haben jetzt nicht Zeit, hier so einen völlig widersinnigen Einspruch anzunehmen.
Okay, also, dem Einspruch wurde nicht stattgegeben. Das ist schade, aber damit ist von Christian Alt Teil seines Decks. So, kommen wir zur letzten Edikwand. Moment, oder? Kommt jetzt noch jemand?
Ja.
Genau.
Horror-Spiel. Christian.
Ich fange an. Wieder. Genau.
Genau. Letzte Kategorie.
Es gibt da nur einen Pick, Left 4 Dead 2.
Wir suchen das beste Horrorspiel. Du nominierst Left 4 Dead 2. Dazu kann ich sagen, weil ich keine Ahnung habe, was es ist.
Du kennst Left 4 Dead nicht?
Ja, ich kenne es schon, aber ich habe es nie gespielt. Ist doch so ein Multiplayer-Ding, oder?
Ja.
Ja.
Gut.
Super, super, super gutes Spiel.
Eins der letzten neuen Spiele, die Valve veröffentlicht hat, oder? Liegt da jetzt total falsch, gefühlt zumindest.
Naja, wie hieß denn dieses Kartenspiel, das sie vor 2 Jahren rausgebracht haben?
Das, woran sich keiner mehr erinnert?
Ja, genau.
Weil es niemand gespielt hat.
Nach einer Woche eingestellt haben oder so.
Tatsächlich kamen danach Portal 2 noch und Dota 2 und dann Artifact hieß das Spiel, genau. Und dann Artifact, Half-Life Alyx irgendwann.
Vom Erfinder von Magic the Gathering hat ihn auch nichts mehr benutzt.
Ich finde es gut, dass du es jetzt gewählt hast, weil ich habe es natürlich ganz oben auf meiner Liste, weil ich ja irgendwie gewinnen will und deshalb muss man so ein bisschen die Popularity-Contest-Picks hier nehmen. Ich finde Left 4 Dead so überbewertet. Ich find Resident Evil 5 im Koop geiler. So, jetzt habe ich es gesagt.
Ich habe Resident Evil, also, hey, ich habe noch kein einziges Resident Evil gespielt. Das kann man niemandem erzählen. Das kann man niemandem erzählen, nee.
Auch nicht Village.
Ich mag auch keine Horrorspiele so, aber wenn jemand dabei ist, dann kann ich mich dem aussetzen. Dann geht es.
Ja. Also ich bin erst sehr spät, ich bin erst durch das Remake von Resident Evil 2 dazu gestoßen, weil mich das interessiert hat, weil ja die Leute so viel darüber sprechen. Und dann habe ich das gespielt und dieses Resident Evil Village und das fand ich ein ganz großartiges Spiel. also dieses Jahr. Ganz toll.
Ja, Village fand ich auch gut. Resident Evil, die zeigen auch, wie man es macht. Ne? Die machen einfach 8 Spiele oder 16 Spiele und nicht nur 2. Genau, Christian, du bist dran mit einem Horrorspiel.
Jetzt habe ich ein bisschen die Angst, dass das, was ich, dass mir das jetzt auf die Füße fällt, dass ich das Prinzip des Einspruchs quasi hier eingeführt habe, weil ich habe ein Spiel, da kann ich mir vorstellen, gibt es irgendjemanden, der dagegen Einspruch erhebt, weil es angeblich kein Horrorspiel ist. Ein Spiel, das ich gerne nominieren möchte, ist Stalker Call of Pripyat.
Spannend.
Ja, also, es ist ein, ich liebe dieses Spiel so sehr, es ist so ein hervorragender Shooter. Es ist in dieser Endzeit-Szenerie um Tschernobyl herum. Es ist halt nicht so eine Endzeit wie, hey, hier ist alles geil und in der Donnerkugel singt Tina Turner, sondern den Leuten geht's richtig scheiße, sehen alle aus wie Obdachlose, kämpfen sich da so durch. Aber in dieser Welt gibt es natürlich mutierte Tiere, es regnet dauernd, es gibt so ein bisschen Mystery-Elemente und eben auch Horror-Elemente. Also gerade so in den Level und in den einzelnen Missionen, die man da macht. Deswegen ist es für mich ein Horrorspiel, wird auch auf Horrorlisten geführt bisweilen. Und deswegen möchte ich das gerne hier picken.
Ja, von mir gibt's keinen Einspruch. Ich würde das genauso wie Metro, das andere postapokalyptische osteuropäische Survival-Shooter-Ding stark in der Horror-Kategorie sehen. Christian Alt, siehst du was anders?
Ah, nee, aus Prinzip. Also Rache. Schon. So, ich heb mir das auf, wenn ich es ernst meine.
Das ist hier entwickelt sich direkt eine neue Regel, dass jeder vielleicht einmal pro Runde einen Einspruch
einmal pro
ausrufen
Folge,
kann.
Würde ich fast sagen.
Ja, einmal pro Folge.
Ja, genau.
Ja, dann, wenn es keinen Einspruch gibt, ist die Community dran mit dem besten, gruseligsten Horrorspiel. Nicht mal, muss ja nicht das Beste sein. Es muss ja nur ein Horrorspiel sein, das gut ist. Ja. So. Da ist eure letzte Chance, in dieser Folge nochmal euch einzumischen und mir möglicherweise einen meiner Picks wegzunehmen. Ich habe noch 3 Spiele auf meiner, nee, nach dem Left 4 Dead weg, jetzt habe ich noch 2 Spiele auf meiner Liste.
Also es wäre ja sehr schade, wenn die Community, die bisher so gut mitgemacht hat, dann auf den letzten Metern einfach beim Horrorspiel-Pick.
Ja, jetzt den Ball droppt quasi.
Genau.
Was fehlt, ist Wartemusik. Wir müssen beim nächsten Mal rausfinden, wie man Wartemusik einspielt. So, Jeopardy darf man bestimmt nicht wegen GEMA, aber vielleicht findet man
ein lizenzfreies Imitat. So einen anderen User einfach nehmen und der läuft einfach die ganze Zeit so Wartemusik und dann schaltet man den wieder stumm, wenn er nicht reden soll, wenn nicht die Wartemusik laufen soll.
Ah, gibt es Bots für Spaces? Das ist doch das Geschäftsmodell von Discord und Slack.
Ja. Es scheint sich niemand zu melden. Wollen wir irgendwie eine Zeit, eine Deadline setzen oder sowas? Oder wie machen wir das jetzt?
Ich google mal schnell Worst Horror Game of 2009 und das, und dann, das und, kriegt die Community genau. Dann.
Genau.
Genau. Ich glaube, das ist zu spezifisch, aber ich weiß nicht, ob jemand Listen macht mit den schlechtesten Horrorspielen des Jahres 2009.
Ja, gibt's bestimmt. Ja, sonst nimmst du irgendwas, was so eine
49 das Saw-Videospiel.
Okay. Also, liebe Community, wenn sich hier niemand bereit erklärt, irgendetwas zu picken, dann wird es der Community des Saw-Videospiels.
Das hat einen sehr langen Wikipedia-Artikel.
Was hat das für ein Metascore? Um hier mal ein bisschen Druck aufzubauen.
59. Das ist ja gar nicht 59, so wie gesagt, schlecht, aber schon ziemlich schlecht.
Ihr müsst nur eins nominieren, das irgendwie ein bisschen besser ist. Und da gab es schon einige in dem Jahr.
Ja, ist eigentlich ein üppiges Jahr für Horror im Nachhinein, jetzt muss ich sagen.
Sprechwünsche 2.
Ich weiß 100%, was sie pickt. Okay.
Hallo Alice.
Ach so, ja, machen wir mal Alice und dann ich weiß 100%, was sie pickt.
Ja.
Dann rate doch erstmal, was mein Pick ist.
Na, wenn ich es rate, ist ja, dann gebe ich dir vielleicht noch einen Tipp vorweg.
Genau, man muss dazu sagen, wir kennen Alice aus, sie ist ein verdientes Mitglied der LGS-Community und wir wissen ein bisschen über ihren Spielgeschmack Bescheid.
Oh, nee, ich nehme nicht Demon's Souls.
Ah, okay. Oh, du nimmst nicht Demon's Souls?
Okay, nicht Demon's Souls, okay.
Nee, ich dachte, ich versuche mal was anderes. Dead Space Extraction, weil es hat bei Google 86 bei 4 Players, habe ich gerade gesehen und habe gedacht, das ist möglicherweise das letzte gute Dead Space-Spiel.
War das nicht aber, so ein Shooter auf der Wii?
Ja, das sieht super trashig aus, aber ich hab auch mit dem Teil gespielt. Aber ich dachte mir, ich melde mich mal, weil dass die Community jetzt das Schlechteste bekommt.
Weißt du, Dead Space Extraction. Aber das hat gute Wertung tatsächlich.
Das war das Schlechteste.
Das habe ich total überlesen, nämlich.
Nee, das hat schon gute Wertungen bekommen und so. Also, mir ist es mehrmals begegnet, als ich nach den besten Horrorspielen gesucht habe des Jahres 2009. Also, das und Silent Hill und 4-2 und so, das sind schon so die Sachen, die einem da immer wieder begegnen.
Und Dead Space ist ja auch ein amtlicher Name im Genre. Ja. Also vielleicht reicht ja die Name Recognition auch, wenn ich frage mich, wie viele Leute das. Wobei die Wii war ja noch beliebt und verbreitet, ne? Wii U-Spiele waren die dann niemand gespielt hat, weil niemand die Konsole hatte.
Ja, aber ich meine mich schon auch zu erinnern, dass das halt ein kommerzieller Flop war, ne? Also, aber. Ja, aber ich glaube, war das nicht bei Dead Space immer so ein bisschen das Schicksal dieser Serie, dass die Spiele extrem gut bei den Kritikern angekommen sind, aber sich nie so krass gut verkauft haben?
Ich meine, das erste schon, oder? Das erste war doch schon ein Hit.
Ja, also noch nicht mal bei dem bin ich mir komplett sicher. Also, I don't know.
Also, ja, also es kommt noch ein Remake, ne? Ein Reboot. Es kommt noch ein neues Dead Space auch irgendwie raus. Also hätte ich nicht mit gerechnet. Interessanter Pick. Und wenn 4 Players sagt, dass es gut ist, dann gesagt hat, muss man ja sagen, ne? Dann ist es wahrscheinlich gut. Das lässt mich jetzt mit viel zu vielen Möglichkeiten, aber das heißt, ich kann jetzt auch mal richtig schön, weil es der letzte Pick ist, mein Horror-Pick jetzt, kann ich mal laut durchdenken, was ich alles nicht pick. Ich habe nämlich auch natürlich über Demon's Souls nachgedacht, den Vorläufer von Dark Souls. Und Dark Souls hat mir in einer vorherigen Runde mal sehr, sehr geholfen, glaube ich. Resident Evil habe ich schon weg. Left 4 Dead ist schon weg. Ich habe noch überlegt, 4-2 wäre ein interessanter Pick gewesen. Wobei ich die Fortsetzung selbst nicht gespielt habe. Ich habe nur den ersten Teil gespielt. Mein Außenseiter-Pick wäre Batman Arkham Asylum, über das ich nachgedacht habe. Weil es so ein bisschen wie ein Horrorspiel ist, wo man selber das Monster spielt. Das ist so mein Gefühl von Arkham Asylum, dass man als Batman das Alien ist, das von der Decke kommt und alle umbringt. Ich wähle aber auch letztendlich ein Spiel, das vor allem für die Marke bekannt ist, das ich nicht gespielt habe, auch aber von dem ich sehr viel Gutes gehört habe. Silent Hill Shattered Memories. Ich weiß nicht, wie viel der Silent Hill Teil, der fünfte? Irgendwie sowas. Geschrieben von Sam Barlow, den man dann später kennt für diese die Rückkehr des Full-Motion-Videos-Spiels mit Her Story und Telling Lies, wo echte SchauspielerInnen zu sehen sind, die gefilmt wurden. Und Shattered Memories wollte ich immer mal spielen und ich pick das jetzt einfach auf Verdacht, dass es seinem meines Erachtens ganz guten Ruf gerecht wird. Außerdem wurde, glaube ich, noch nie bei Last Game Standing in keiner Folge, keiner Staffel jemals irgendein Silent Hill gewählt. Kann das sein?
Das kann sehr gut sein,
weil ich noch nie Silent Hill gespielt habe.
Ich würd Silent Hill auch nur bei bester Soundtrack nominieren für Silent Hill 2.
Die Songs sind sehr gut aus Silent Hill 2, oder?
Ja, fantastisch. Ja.
Keine Ahnung, ob Shattered Memories gut ist. Mal schauen, muss die Community entscheiden. Das war's. Wir haben 5 Kategorien.
Das ist ein überzeugter Pick. Keine Ahnung, ob das gut ist. Da steht Horror drauf. Nicht gespielt. Egal. Muss die Community entscheiden. Findet ihr das schon mal raus.
Also ich muss sagen, ich habe mich hier so ein bisschen dem Community-Druck, weil im Forum unter forum.lastgamestanding.de seit es den Podcast gibt, immer wieder Leute sich beschweren, dass zu wenig Silent Hill im Podcast vorkommt. Also ist das jetzt vielleicht doch hier so ein bisschen ein Pick für die Community nochmal, so, ja, der 5.5. Community-Pick, so, damit sich auch jetzt niemand mehr beschweren kann, dass nie Silent Hill hier genommen wird. Ich lese mal die Teams vor, die wir haben. So, Christian Alt hat als 7 von 10 Spiel The Saboteur, als Podcast-Spiel Flower, als Mobile-Game Angry Birds, als Guilty Pleasure und als Horrorspiel Left 4 Dead 2. Christian Schiffer hat als 7 von 10 Spiel The Path, als Podcast-Spiel Plants vs. Zombies oder Pflanzen gegen Zombies, als Mobile-Game Galaxy on Fire 2, als Guilty Pleasure Call of Duty Modern Warfare 2 und als bestes Horrorspiel Stalker. Die Community hat, und jetzt, das ist richtig stark, also 7 von 10 Spiel Risen, Podcast-Spiel Die Sims 3, Mobile-Game Doodle Jump, Guilty Pleasure King's Bounty Armored Princess und Horror Dead Space Extraction. Und ich zu guter Letzt 7 von 10 Spiel League of Legends, bestes Podcast-Spiel Anno 1404, Mobile Game Flight Control, als Guilty Pleasure Resident Evil 5 und als Horrorspiel Silent Hill Shattered Memories. So, wie es jetzt weitergeht, nachdem die Community jetzt im Podcast war, muss sie auch außerhalb des Podcasts quasi bestimmen, welche dieser fünf Spiele jeweils die beste sind. Was davon würdet ihr sofort kaufen, wenn ihr das als Fünferbox auf der Softwarepyramide sehen würdet? So als Bundlebox. Mit dem Mindset müsst ihr reingehen. Da gibt's eine Abstimmung auch im Forum wieder, unter forum.lastgamestanding.de, wo ihr abstimmen könnt. Und dann, ja, entscheidet sich, wer die meisten Punkte macht, wer in dieser Runde gewonnen hat. Christian, genau. Christian, habt ihr letzte Worte zum Jahr 2009?
Nee, aber es war einfach ein sehr, sehr gutes Spielejahr. Also das fand ich, ist es so ein Spielejahr, dem man sehr auf so eine Transformation anmerkt, eben Indie-Spiele kommen auf oder werden so richtig groß. Es ist so ein richtiges Next-Gen-Jahr, finde ich. Also man merkt, dass die Konsolen da schon ein bisschen auf dem Markt waren. Handyspiele eben, also das Smartphone, das auch nochmal die Spielelandschaft verändert.
Uncharted 2, Assassin's Creed 2, Minecraft, genau. In der Beta kam tatsächlich raus. Genau. Braid als eines der ersten so berühmten Indie-Spiele.
Also ist schon sehr, 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 sehr gutes Jahr gewesen.
Ja, viel von dem, was man 2009 sehen kann, gibt's heute immer noch, die MOBAs und die Indies und die japanischen Hardcore-Spiele und die Franchises, alles, ja. Ein wegweisendes Jahr, wie wegweisend dieses Podcast-Experiment ist, das müssen auch die Zuhörenden entscheiden. Twitter Spaces, wie lange ist 2009 her? 12 Jahre. Ob wir in 12 Jahren auf Twitter Space Podcast zurückschauen und sagen, wenn das war wegweisend?
Mal sehen.
Ja, vielleicht so ein bisschen. Also, aber ja.
In 12 Jahren haben wir einfach konstanten Livestream immer an alle.
Ja, aber ich fand das heute super gut. Also ich fand, das hat total gut funktioniert. Ich hatte totale Sorgen, dass irgendwie zu wenig Leute kommen oder sich niemand meldet und sowas. Und das ist alles nicht eingetreten. Ich fand es sehr, sehr charmant. Ja. Wir müssen überlegen, wie wir diese Runde werten. Also wenn wir quasi das regelmäßig so machen, dann müssen wir Tabula Rasa machen mit der Liga und nochmal vielleicht von vorne anfangen oder sowas. Ja. Aber jetzt stellen wir das einfach ins Forum. Ihr könnt dann abstimmen und dann werden wir sehen, ob wir uns dann nochmal hier hören zu Twitter Spaces und Super League spielen. Mir hat's mega viel Spaß gemacht. Vielen Dank an euch alle. Eben vor allem, dass ihr euch hier zu Wort gemeldet habt und natürlich auch fürs Zuhören.
Da kann ich mich nur anschließen.
Ja, danke.
Bis dann.
Ciao.
Schönen Abend. Ciao.
Schönen Abend noch. Tschüss.